Unsere erste These lautet, unser Universitätssystem ist zu deutsch. In der These steckt auch, unser System ist nicht ohne weiteres kompatibel. Das heißt, Studienabschlüsse sind nicht ohne weiteres anerkannt. Deshalb auch offensichtlich ein deutliches Nachlassen, dass ausländische Studierende hier bei uns studieren und dass wir auch nicht mehr unbedingt Modell sind für die zum Beispiel osteuropäischen Universitäten, die sich jetzt gerade neu orientieren seit einigen Jahren. Also das steckt auch mit da drin in dieser These.
Ja, also zunächst könnte man ja sagen, dass das deutsche Universitätsmodell, Stichwort Humboldt, für den angloamerikanischen Raum spätestens seit dem mittleren 19. Jahrhundert modellbildend gewesen ist. Und es geht im Wesentlichen, gilt im Wesentlichen für den Bereich Forschung. Der Bereich Lehre ist in Amerika, England immer anders konstruiert gewesen, deutlicher gegliedert in Phasen unter, also die Undergraduate-Ausbildung, die Graduate-Ausbildung, das PhD-Programm. Da können wir lernen von USA beispielsweise noch mehr als von England. Also von da könnte man sagen, wir sollten importieren, reimportieren, wenn Sie so wollen, Dinge, die wir im 19. Jahrhundert nach England und Amerika exportieren konnten. Die Geschichte mit den nicht vergleichbaren Abschlüssen ist eine zweiseitige Angelegenheit. Man kann sich ja natürlich fragen, wiederum mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein, mit dem die Amerikaner und Engländer auftreten, die würden ja doch gar nicht dran denken, ihre Abschlüsse an uns anzupassen. Warum sollten also wir unsere Abschlüsse und Kompatibilitätsregelungen sozusagen einseitig auf den Weltmarkt, der von der angelsächsischen Hochschulkultur her bestimmt ist, ausrichten? Das ist eine ganz schwierige Frage und darauf gibt es keine einfachen Antworten. Etwa schon die Frage, ob Deutsch Wissenschaftssprache sein sollte, ist eine höchst kontrovers diskutierte. Auch darauf gibt es keine einfachen Antworten. Ich komme gerade aus Amerika zurück. Den Befund, den Sie eben geschildert haben, dass nur noch wenige Leute im Ausland Deutsch können und Deutsch lernen und deswegen auch weniger Studenten mit Deutschkenntnissen hierher kommen und hier studieren wollen, habe ich kennengelernt. Eine mir angeratene Lösung wäre, etwa in Deutschland Vorlesungen, Lehrveranstaltungen auf Englisch stattfinden zu lassen. Wie Sie vielleicht gehört haben, hat der Rektor unserer benachbarten Fachhochschule dieses in sein Programm aufgenommen. Ich sehe dies im Augenblick an dieser Universität nicht. Ich sehe Hilfen, Tutorials, Begleitkurse, alle möglichen Dinge für ausländische Studenten, die ihnen helfen können, in das deutsche Universitätssystem eingegliedert zu werden. Aber ich denke mir, dass wir zunächst einmal unsere Universität betreiben sollten. Und insoweit würde ich doch an der deutschen Universität in diesem Punkt festhalten.
Unsere zweite These heißt, die deutsche Fakultätsstruktur ist egozentrisch und innovationsfeindlich. Ihre Meinung?
Also die beiden Kernbegriffe egozentrisch und innovationsfeindlich regen mich natürlich gleich wieder auf. Was ist daran egozentrisch? Sie haben ja in der Fakultät kein Ego vor sich und insoweit kann man auch nicht von egozentrisch reden. Aber wenn ich dahinter überhaupt die Frage nach Strukturen erkennen soll, so gebe ich Ihnen an einem Punkt recht. Strukturen neigen zur Verfestigung und alle verfestigten Strukturen müssen irgendwie wieder aufgelöst werden. Und es gibt in der Tat die Notwendigkeit, Fakultätsstrukturen zu überwinden, etwa Forschung fakultätsübergreifend zu organisieren, etwa in Projekten oder auch in Arbeitsgruppen oder wie immer dieses ist, Forschungsgruppen, nicht wahr? Und dafür haben wir an dieser Universität einige gute Beispiele. Fakultät muss sein, Fakultät ist die Grundeinheit, aber es muss auch übergreifende Strukturen geben.
Unsere dritte These, Leistungsdruck ist Gift für die Grundlagenforschung. Teilen Sie diese Auffassung oder widersprechen Sie?
Also Leistung muss sein und ohne Leistung gibt es auch keine vernünftige Grundlagenforschung, überhaupt keine gute Forschung. Druck ist in der Tat Gift.
These 4, ohne Transparenz und Rechenschaftspflicht keine Freiheit von Forschung und Lehre.
Dieser These stimme ich uneingeschränkt zu. Kann es eigentlich dabei bewenden lassen.
Dann würde mich interessieren, wie Ihre Meinung zu These 5 ist, die da lautet, Uni-Marketing ist Verschwendung.
Ganz im Gegenteil, die Universitäten müssen sich in einer Wettbewerbsgesellschaft, und dieser Wettbewerb ergreift auch die Universitäten zunehmend, müssen sich also in dieser Wettbewerbsgesellschaft selbst darstellen. Wenn das unter Uni-Marketing verstanden ist, dann müssen wir in der Tat viel mehr tun, als wir bisher getan haben.
Das könnte einfach erstmal nur bedeuten, mehr PR, Public Relations. Geht das noch darüber hinaus?
Es wird wohl in allen Fakultäten dazu führen, dass die Fakultäten sich selbst darauf besinnen müssen, welches ihre Schwerpunktgebiete sind. Alles wird nicht mehr gehen. Das wird man in den finanziellen Dingen sehen. Das wird Stellen betreffen. Es wird auf eine Schwerpunktförderung hinauslaufen und am liebsten wäre es mir, die Fakultäten würden ihre Schwerpunkte selbst setzen.
Die 6. These, die wir formuliert haben, lautet, keine wissenschaftliche Ausbildung für Akademiker, die nicht in die Forschung streben. Eine Forderung, die ja von einigen durchaus erhoben wird, die sagen, man kann viel mehr Studierende an den Fachhochschulen ausbilden. Das muss, die müssen nicht alle zur Universität gehen.
Doch, die müssen alle an die Universität gehen. Forschendes Lernen, die Einheit von Lehre und Forschung ist das Markenzeichen der Universität. Und diese Einheit von Forschung und Lehre prägt auch das Profil unserer Absolventen. Das Profil eines Fachhochschulabsolventen ist durchaus ein anderes als das eines Universitätsabsolventen.
Sie wissen sicher, dass es im Augenblick Bestrebungen gibt, die Approbationsordnung für Ärzte zu ändern. Da werden ganz radikale Einschnitte in die bisherige Ausbildung gemacht. Und es ist auch schon die Rede davon, den Juristen an der Fachhochschule auszubilden, weil man für das, was Juristen später gängigerweise tun, nicht unbedingt eine wissenschaftliche Ausbildung benötigt. Wie stehen Sie zu solchen Überlegungen?
Also die Medizinerausbildung wird, wenn ich die Entwürfe richtig gelesen habe, praxisgerechter. Forschung, Wissenschaft und Praxis bekämpfen sich ja nicht gegeneinander, sondern gehören zusammen. Und wenn die Medizinerausbildung etwa durch Bedside-Teaching diesen Praxisaspekt verstärkt, so kommt da in der Tat hoffentlich ein besserer Mediziner heraus. Bei den Juristen ist das wieder eine andere Sache. Es gibt ja abgestufte Juristenausbildungen. Es gibt beispielsweise die Ausbildung zum Rechtspfleger. Die Rechtspflegerausbildung unterscheidet sich ganz erheblich von der des Universitätsjuristen. Aber ich würde immer noch gerne daran festhalten, dass Wissenschaftlichkeit in diesem Zusammenhang etwa die Transferleistung besonders betont, also die Fähigkeit, einen Sachverhalt selbstständig auf einen anderen Sachverhalt anzuwenden, das Recht gewissermaßen nicht nur zu verwalten, sondern schöpferisch weiterzuentwickeln.
Unsere 7. These, Messbarkeit und Rentabilität sind das A und O für die Bewertung von Forschung.
Dieser These kann ich überhaupt nicht zustimmen. Natürlich sollte Forschung in der einen oder anderen Weise evaluierbar sein, aber eben nicht quantifizierbar oder nicht ausschließlich quantifizierbar. Wenn sich dieses hinter dem Begriff der Messbarkeit verbirgt, muss ich der These widersprechen. Nicht alles im Leben, auch Forschung, lässt sich nicht einfach quantifizieren. Noch schlimmer ist es bei Rentabilität. Was ist schon rentabel? Ich würde immer gerne sagen, dass Grundlagenforschung eine Investition in die Zukunft ist. Und nun wäre zu fragen, unter welchem Modell von Rentabilität wollen Sie eine solche Zukunftsinvestition fassen? Da müssten Sie schon ein umgreifenderes wirtschaftspolitisches Modell entwickeln.
Unsere 8. These, die eigentlich für die meiste Verwirrung meistens unserer Gesprächspartner gesorgt hat, bewusst provokant formuliert, Schlüsselqualifikationen, die heute zum Erfolg führen, sind Ego-Marketing, Machtorientierung, Verdrängungskraft, Gewaltbereitschaft und Manipulationskompetenz. Vokabeln, die entstanden sind aus einer Diskussion unter Studierenden, die sich gefragt haben, wer ist eigentlich heute in unserer Gesellschaft erfolgreich und was zeichnet denn diese Leute aus oder wie mussten sie sein, um dahin zu kommen, wo sie sind. Ein ganz trauriges Bild von Schlüsselqualifikationen, wenn man so will. Ihre Meinung zu dieser These?
Also das ist das Zerrbild eines egoistischen Machers, eines Alleinherrschers. Und diesem Zerrbild schließe ich mich, das werden Sie aber erwartet haben, nun überhaupt nicht an. Wenn Sie sich einen Wissenschaftler vorstellen, der ein Forschungsprojekt leitet, so würde ich von diesem erwarten, dass er in erster Linie kreativ ist, dass er also den ungewöhnlichen Weg, die ungewöhnliche Fragestellung, die nicht konformen Lösungen sucht und auch mit viel Fantasie findet, dass er zweitens zäh ist, dass er einmal eingeschlagene Wege auch wirklich zu Ende geht, auch wenn es Widerstände gibt. Ich würde von ihm erwarten, dass er teamfähig ist, dass er Mitarbeiter begeistern kann für seine Sache und dass er den Mitarbeitern auch Freiräume lässt für eigene Wege, dass er beispielsweise delegieren kann, nicht alles selber machen will. Ich würde freilich, und da kommen wir Ihren Begriffen allerdings positiv gewendet etwas näher, ich würde auch das verlangen von ihm, was die Amerikaner völlig unumwunden Leadership nennen. Diesen Begriff kann man, weil es so viele Anklänge an Führer, Führerprinzip des Dritten Reichs und Ähnliches gibt, kaum ins Deutsche übersetzen. Ich lasse es also bei Leadership, also die Fähigkeit, Ziele zu setzen und auf die Einhaltung von Zielen zu drängen, die Gruppen zusammenzuhalten, das würde ich freilich erwarten. Aber ich meine, das sind alles positive Kategorien und das, was Sie hier aufgeschrieben haben, ist alles negativ.
Wie gesagt, abgeleitet aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit, kommt nicht von ungefähr, dass Jugendliche oder junge Leute den Eindruck haben, das seien die entscheidenden Qualifikationsmerkmale. Unsere neunte These, berufsorientierte Angebote sind nicht Sache der Universitäten.
Doch, das sind sie natürlich immer gewesen. Wir haben vorhin von der Juristenausbildung und von der Medizinerausbildung geredet und insoweit ist die Universität immer Berufsausbildung gewesen. Pfarrer, Lehrer zum gewissen Teil. Also es gibt an der Universität immer Ausbildung im Sinne von Berufsausbildung und daneben gibt es Bildung im Sinne dessen, was man in erster Linie den Geisteswissenschaften zuschreibt. Beides gehört zusammen. Die Universitätsreformen des 19. Jahrhunderts haben versucht, dieses auseinanderzureißen. Die Entwicklung von Universität und Fachhochschule tut es in gewisser Weise auch, aber die Universität muss beharren auf der Einheit von Ausbildung und Bildung.
These Nummer 10. Ein Stück Replik auf die Massenuniversität. Gute Studierende, steht da, kommen auch ohne Betreuung durchs Studium.
Das ist wahrscheinlich richtig. Es hat immer gute Studenten gegeben, die auch aus einem nicht optimalen System für sich noch das Beste gemacht haben. Aber ich würde zugleich sagen wollen, gute Studenten werden durch gute Betreuung noch besser.
Es gefällt sicherlich den Studierenden sehr gut, diese Antwort. Unsere 11. und Schlussthese, Universitäten brauchen keine Didaktik.
Doch, Universitäten brauchen Didaktik. Jeder einzelne Hochschullehrer müsste sich selbst auf seinen Beruf vorbereiten, wenn es schon nicht zu den pflichtgemäßen Anforderungen an seine eigene Ausbildung gehört. Lehren und Lernen hat immer etwas mit Reflexion auf das eigene Tun zu tun und das verstehen wir, glaube ich, unter Didaktik.
Vielen Dank.